The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag und zwar Dienstag, der 6. August.
Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Hause.
Zumindest spricht ganz Paris von der Liebe bzw. von einem Kuss.
Well, let's finish on the photo that's broken the internet, at least in France, President Emmanuel Macron's intimate moment. Joe, what's his explanation here?
Well, Sherry, sometimes photos are very difficult to explain.
Ein einziges Bild von der Öffnungsfeier bleibt hängen und macht weltweit Schlagzeilen. Es beschäftigt, wie wir hier gerade gehört haben, auch seriöse Nachrichtensender wie Sky News. Das Bild, um das es geht, wurde kurz nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele aufgenommen. Es zeigt den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit seiner Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra. Sie umschließt seinen Hals mit ihrer rechten Hand und gibt ihm, das muss man wirklich sagen, sehr hingebungsvoll, fast rührend, einen Kuss auf die Wange. Ihre Augen sind dabei geschlossen, während er ihre Schulter umfasst. Es ist ein sehr intimer Moment, den man so auf der großen Tribüne von Olympia nicht erwartet hätte, falls doch nicht vom französischen Präsidenten. Viele Geschichten lassen sich hier erzählen, je nachdem, wie viel Fantasie man selber mitbringt. In einer amerikanischen TV-Morgenshow versucht man sich ebenfalls einen Reim auf die Pariser Ereignisse zu machen und wirft die alles entscheidende Frage auf. Ist das ungewöhnlich oder typisch französisch?
Whoever thinks working in government isn't sexy has clearly never worked in France. So is this just the French being French or is this out of line? French President Emmanuel Macron.
Tatsächlich gehört die Liebe doch schon immer zur französischen Staatsräson. Was war das für ein Skandal vor 10 Jahren, als herauskam, dass der fest liierte französische Präsident Hollande sich nachts aus dem Élysée-Palast schlich, regelmäßig, um dann auf seinen Motorradroller, auf seine Vespa zu steigen, um seine Geliebte, die Schauspielerin Julie Gayet, zu besuchen. Auch hier berichteten die internationalen Medien.
Julie Gayet having an affair with President François Hollande. Closer published photos in January showing the pair's separate comings and goings outside a Parisian apartment.
Was damals heruntergespielt wurde, endete vor 2 Jahren zwischen den 2 Turteltäubchen vor dem Traualtar. Aber auch hierzulande haben Politik und Gefühle schon für die große Welle gesorgt. Im legendären Swimmingpool auf Mallorca zum Beispiel. Im August 2001 war das. Da titelte die Bunte total verliebt auf Mallorca. Zu sehen Rudolf Scharping mit seiner damaligen Geliebten, seiner Freundin Christina Gräfin Pilati, die er dann später übrigens auch geheiratet hat. Mittlerweile schon wieder geschieden. Der SWR-Kollege Wolfgang Grossmann beschreibt hier die Bilder, die damals auf dem Cover der Bunten zu sehen waren.
4 Fotos auf dem Cover zeigten den damaligen Bundesverteidigungsminister, wie er mit einer Frau im Pool planscht, er sie an die Hüften packt, hochhebt und sie von sich weg ins Wasser stößt. Sie steigt auf seinen Rücken, er hält sie an den Füßen fest. Auf dem großformatigen Poolbild blicken sich beide verliebt in die Augen.
Das Problem damals, deutsche Soldaten standen vor ihrem ersten Einsatz im Balkankrieg und es herrschte für die Truppe Urlaubssperre. Und da wollte man den Verteidigungsminister Scharping so mit Sicherheit nicht sehen. Der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU hieß Friedrich Merz und er spielte seine liebste Rolle, den Liebestöter.
Ein Bundesverteidigungsminister, der Soldaten auf einen solchen Einsatz schickt, der kann nicht selber weiter Planschi auf Mallorca machen.
Das war vielleicht der größte Liebesskandal in der deutschen Politik, aber mit Sicherheit nicht der einzige. An Tuschelthemen herrschte kein Mangel. Gerhard Schröder verliebte sich in seine Interviewerin von Focus und heiratete sie. Doris Schröder. Die Affären des Helmut Kohl und des Willy Brandt und das uneheliche Baby von Horst Seehofer seien hier nur am Rande erwähnt. Im Ausland ging es ebenfalls immer heiß her. JFK und Bill Clinton, der mit einer Praktikantin des Weißen Hauses eine Affäre hatte und diese zunächst bestritt.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Und damit wieder zurück nach Paris, die Stadt von Olympia, die Stadt der Liebe und die Stadt des Rätselratens. Denn ob der französische Präsident eine Affäre mit seiner Sportministerin hat, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Ob diese Innigkeit einfach nur eine Dankesgeste Macrons an das Organisationstalent seiner Sportministerin war oder sie ihrem Chef für dessen Unterstützung dankte, alles fürs Team, wir bleiben dran. Vielleicht sollten wir uns in diesen Dingen die Gelassenheit des österreichischen Lyrikers Erich Fried zu eigen machen. In seinem Gedicht »Was es ist« von 1983 heißt es, Zitat, »Es ist Unsinn, sagt die Vernunft, es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Annika von Mutius hat ein KI-Startup gegründet, das Firmen und Arbeitssuchende zusammenführt. Der Computer als Headhunter gewissermaßen. Das Gespräch jetzt gleich.
Obwohl ich nun eine der größten KI-Optimistinnen bin, die man sich so vorstellen kann, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir gerade in so einem Feld noch immer den Mensch mitentscheiden lassen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York analysiert die große Abwärtsrutsche an der Börse. Und wir sind traurig. Wir sind traurig, dass sich Deutschlands berühmtestes Augenpaar, Stichwort Tatort, für immer geschlossen hat. Und wir staunen über die kuriosen Geschenke, mit denen der philippinische Doppel-Olympiasieger in seiner Heimat überhäuft wird. Die Börse ist enttäuscht. KI hat noch nicht die Profitabilität geliefert, die man sich erhofft hatte. Alles eine große Blase, heißt es jetzt. Die Gewerkschaften sind entsetzt. KI wird bald Millionen Jobs beseitigen. So dort die Befürchtung. Die Politik sieht, was sonst Regulierungsbedarf überall. Und hier jetzt ganz besonders, der Artificial Intelligence Act in Brüssel wurde gerade erst beschlossen. Aber wie schaut eigentlich jemand, der sich wirklich mit KI auskennt, auf diese Gefühle, Ängste und Befürchtungen? Wie schaut Dr. Annika von Mutius, promovierte Mathematikerin und Co-Gründerin und CEO von Empion, ein Berliner KI-Startup, auf diese Gefühlsschwankungen der Öffentlichkeit? Ihre künstliche Intelligenz, deren Quellcode Sie und Ihre 40, demnächst 70 Mitarbeiter selber schreiben, Ihre künstliche Intelligenz sucht im Auftrag von Firmen nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Netz wird durchforstet nach festen Profilen. Die potenziellen Arbeitnehmer geben ihre Präferenzen an und wie bei Tinder gibt es im besten Fall ein Match mit dem Arbeitgeber. Dank KI zum Traumjob. Das zumindest ist das Versprechen. Annika von Mutius wurde vom Forbes Magazine in die 30 Under 30 Europe Liste aufgenommen und zwar in der Kategorie Technologie. Sie ist jetzt unsere Gesprächspartnerin auf der Pioneer One. Einen schönen guten Morgen, Annika.
Guten Morgen, Gabor.
Die Börse hat Angst. Und zwar hat die anders Angst als die normalen Menschen. Die haben Angst, dass die KI alle Jobs frisst und alles überflüssig macht, was menschlich ist. Die Börse hat Angst, dass das gar nicht so kommt und dass KI eine große Blase ist. Was denkst du?
In Deutschland hatten wir jetzt ja auch viele Diskussionen rund um Aleph Alpha, Investitionen, die gemacht wurden, dann Erwartungen, die vielleicht zu hoch waren. Ich glaube, ganz grundsätzlich waren die, oder das ist oftmals in Technologien so, dass ja die Erwartungen kurzfristig viel zu hoch sind und dann langfristig unterschätzt man dann doch den Impact, den Technologien, auch KI-basierte Technologien haben können.
Wo stehen wir jetzt, wenn wir eine 100-Kilometer-Lauf vor uns hätten in Sachen KI? Wo ist die Menschheit jetzt angelandet? Bei welchem Kilometer?
Also es ist, glaube ich, schwierig, auf die komplette Menschheit zu sehen, weil wir natürlich je nach Kontinent sehr unterschiedliche Entwicklungsschritte haben, auch unterschiedlich auf die Branchen. Ja, zum Beispiel, wir haben hier in Deutschland, in Europa auch schon eine Anwendungsquote von bis zu 50% in der Fintech-Branche als Beispiel, wenn du deine Aktien tradest und sowas. Andersrum, aus der Branche, aus der ich komme, in der Recruiting-Branche, ist es alles noch sehr, sehr anfänglich.
Ja, ich würde sagen Headhunting, oder?
Headhunting, Recruiting-Branche, ja. Es ist alles noch sehr anfänglich. Wir hatten jetzt kürzlich ein Papier publiziert über die 4 Levels AI im Recruiting, so gewissermaßen als Hommage an die 5 Levels im autonomen Fahren, wo man ja auch schon sehr weit ist. Ja? Und da sehen wir, dass wir aber noch sehr anfänglich sind, also genauer gesagt zwischen Level 0 und 1, also insbesondere in der Anwendung. Und das ist ein Problem, das sicherlich auch auf deine Eingangsfrage wieder ein bisschen einspielt, denn was wir hier in Europa ja als grundlegendes Problem haben, dass wir uns nicht trauen anzuwenden. Ja? Also dass wir irgendwie Angst haben, KI-Systeme in die Anwendung zu bringen. Und das machen ja viele, viele andere Länder deutlich besser. Und wenn man das macht, wenn man das hinkriegt, Mut zur Anwendung hat, dann kann man natürlich auch viel schneller monetarisieren und ist dann durch diese Monetarisierung in der Lage, auch wieder Geld und Finanzen in Grundlagenforschung zu investieren, die wir ja so dringend auch hier in Europa brauchen. Deswegen, überschätzt, unterschätzt, unklar, aber auf jeden Fall brauchen wir mehr Mut zur Anwendung.
Ja? Sollte der Staat seine Finger da raus tun, was die Anwendung angeht? Wir sind ja sehr schnell bei der Regulatorik und der Überwachung von dem, was noch gar nicht gewachsen ist.
Ja, das ist natürlich ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Der AI Act ist ja jetzt gerade seit vergangener Woche da, wirksam erst zu den größten Teilen in 2 Jahren.
Was ist das nochmal? Das ist die Gesetzgebung der Regulatorik auf europäischer Ebene.
Auf europäischer Ebene. Und das Problem daran ist, also ich glaube, ganz viele, gerade die seriösen Firmen, die KI-Systeme entwickeln, haben gar nichts gegen Regulatorik per se. Das Problem an dem AI Act war aber oder ist, dass Grundlagenforschung und Basismodelle reguliert werden, nicht etwa anwendungsbezogen, da nur noch mal eine Risikoabstufung da ist. Das würde, wenn du das vergleichst, würde bedeuten, dass man, weil man mit dem Computer Erpresserbriefe schreiben kann, ja, dass man dann aber trotzdem den Taschenrechner reguliert. Ja, das würde das bedeuten. Und das hat die EU jetzt gemacht. Und das ist natürlich komplex. Und das ist ein Problem.
Oder ist es falsch?
Ich glaube, es ist falsch. Es ist ein ganz grundlegender Fehler, der sich auch sofort auswirkt, ja, was nämlich jetzt passiert ist. Es gibt natürlich Reporting-Richtlinien, Transparenz-Richtlinien, Dokumentationspflichten, die auch für sich genommen alle gar nicht so problematisch sind. Wir als Entwickler können das liefern. Das ist sowieso Teil guter Engineering-Arbeit. Aber es ist ja so, dass du das nicht nur liefern musst als Entwickler, sondern auch als Anwender. Und das führt natürlich zu ganz viel Unsicherheit, ganz viel Unsicherheit damit, was darf ich denn jetzt eigentlich machen? Stell dir vor, ein kleiner Mittelständler in Stuttgart möchte KI-Systeme anwenden, ist total innovationsbegeistert, aber macht es nicht aus Angst davor, dass er eine Strafe bekommt. Und das ist ja schade. Das heißt, eigentlich, das katapultiert uns nicht nur auf die Bremse in Europa, sondern irgendwie packt uns irgendwo auf den Rücksitz im Auto, weil wir auf einmal eigentlich alles an Innovationslust zügeln und überhaupt nicht mehr in der Lage sind, das ordentlich und innovativ flächendeckend einzusetzen, was wir ja so sehr nötig haben, um dann auch wieder auf diese wirtschaftlichen, ökonomischen Faktoren zu kommen.
Nämlich, um Profitabilität daraus zu gewinnen.
Genau.
Denn ihr setzt es ja jetzt ein. Ihr seid ja eine Firma, die das, was Tinder sozusagen im Bereich von Partnerschaft und Beziehungen macht, also den perfekten Match zu versuchen über eine Steuerung mit Mathematikern, mit Algorithmen, ohne dass man, dass da lebende Menschen erstmal aktiv sind. Ihr versucht das Ganze auf dem Jobmarkt, dass einer, der was sucht, zu dem Unternehmen findet, das was zu bieten hat, richtig?
Genau, richtig.
Ja. Und das scheint ja zu funktionieren, denn ihr habt derzeit, habe ich gelernt, Dutzende bis zu 40 Vermittlungen, Jobvermittlungen pro Tag.
Es kommt immer auf die Tage, auf die Konjunktur an. Aber ja, genau, am Ende, und da setzen KI-Systeme auch wieder ein. Also am Ende geht es darum, so individuell wie möglich auf die Individuen einzugehen, ja, und zu sagen, ich möchte einem Bewerber das geben, was zu ihm ganz individuell passt.
Ich habe mich spaßeshalber bei euch mal konfiguriert. das macht Spaß. Das kann man sozusagen mit einem Regler, kann man sich so einschätzen, was für ein Typ man ist, ob man gerne nach festen Arbeitszeiten arbeitet oder etwas flexibler, was für einen Chef man sich wünscht und so weiter.
Da können wir dich abwerben, ne?
Ja, da können wir mich abwerben. Die Frage ist, geben die Menschen da das ein, was sie wirklich sind? Bislang war es ja so, dass Jobgespräch, da versucht man ja rauszukriegen, mhm, durchaus auch mit Psychologen, mhm, wer ist der andere? Nicht wie ist die Maske? Und ist hier nicht ganz im wörtlichen Sinne die Maske zu sehen?
Ja, wir haben das natürlich bewusst so aufgebaut, dass wir in Trade-offs denken. Das heißt, wir werden niemals fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie innovativ bist du, sondern Fragen, die indirekt einspielen. Also zum Beispiel auf deiner privaten Geburtstagsfeier sind da deine Kollegen eingeladen. Aber das sind natürlich alles Fragen, die generiert werden, bei denen wir indirekt kulturelle, wertebasierte Elemente evaluieren können. Und so funktioniert das eigentlich, ein sehr authentisches Bild zu zeigen. Wobei ich dir schon auch recht gebe. Also es gibt natürlich immer Menschen, die irgendwie versuchen, die KI irgendwie auszutricksen. Und das kann man ja auch mit sehr einfachen Dingen tun. Ja? Wenn man zum Beispiel Lebenslauf hochhält, einfache Schriftarten, ja, sowas wie Arial, dann kann die KI das besser auslesen und so. Also es ist, man kann ja schon auch optimieren, wenn man KI versteht. So,
das heißt, es sind nicht nur Mathematikerinnen und Mathematiker dabei, diese Quellcodes zu schreiben, sondern auch Psychologen?
In der Methode, gerade in dem Mapping, ja, also in diesem Persönlichkeitsmapping, welches Profil erfordert denn welche Persönlichkeitselemente und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein totales Psychologiethema. Ja.
Mhm. Wie denkst du über das Thema, dass der Mensch das letzte Wort haben sollte? Oder würdest du sagen, beim Headhunting, beim Match von Beschäftigten und Arbeitgeber brauchst du gar keine menschliche Magie mehr?
Also wir sind ja noch immer sehr weit von diesem vollautonomen Prozess entfernt. Und ich bin, obwohl ich nun eine der größten KI-Optimistinnen bin, die man sich so vorstellen kann, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir gerade in so einem Feld noch immer den Mensch mitentscheiden lassen. Also es ist auch bei uns so, ja. Wir lassen natürlich auch die Kandidaten durch unsere Systeme vorqualifizieren. Aber wir führen ganz normal danach unsere Interviews mit Scorecards und Bewertungen. Und am Ende entscheiden wir gerade im letzten Prozessschritt auch nach Bauchgefühl. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, das ist richtig so. Und ich weiß nicht, ob das jemals passieren sollte.
Mhm, verstehe. Und dann darf ich mir eine Firma wie eure so vorstellen, dass ihr alle ganz in euren Quellcodes lebt, alle programmiert und euch gar nicht trefft und seht und ganz an die Übermacht der Rationalität denkt, um platt zu fragen, Annika, ist eine Firma wie eure eine Homeoffice-Firma?
Mein einziger Ausflug ist hier zu dir aufs Boot. Nein, wir haben eine Office-Pflicht tatsächlich bei uns. Also wir sind, glaube ich, in vielerlei Hinsicht nicht das, was ein klassisches Start-up, was man erwarten würde oder was man dem klassischen New Work-Ansatz unterstellen würde. Uns ist das auch sehr, sehr wichtig, weil wir sehen, dass zum einen das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr, sehr stark wächst, wenn wir vor Ort sind, wenn wir uns im Office sehen. Übrigens diese ganzen Themen, die mit New Work zusammenhängen, das sind ja immer oft Themen, 4-Tage-Woche und irgendwie dann noch ein Rewe-Gutschein on top dazu. Das wird ja so ein bisschen missinterpretiert, aber aus meiner Sicht geht es vielmehr um die Selbstwirksamkeit. Also darum, dass Menschen in der Lage sind, Ziele zu erreichen. Dass es cool ist, ein Ziel zu erreichen, dass es cool ist, fleißig zu sein und dass man vor allen Dingen etwas zum Gesamtziel eines Unternehmens beiträgt. Wie toll ist das?
Tja, danach kann nichts mehr kommen, Annika. Arbeiten als Steigerung von Selbstwirksamkeit. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schütteln sich alle nach diesem Wochenstart. Was war das denn, bitteschön? Anne Schwedt in New York war live dabei. Sie berichtet von der Stimmung an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, viele Kurse sind abgestürzt nach dem Vorlauf aus Asien, sowohl bei Aktien, aber auch bei Bitcoin und Gold. Wie lief dieser Tag und was, bitteschön, sind die Gründe dafür?
Ja, es war tatsächlich der größte Tagesverlust seit mehr als 2 Jahren. Verluste gab es echt durch die Bank. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 2,6%. Der S&P 500 verlor 3% und an der Nasdaq ging es sogar um 3,4% nach unten. Die Abverkäufe von letzter Woche haben sich also fortgesetzt. An der Wall Street geht man von 2 zentralen Gründen aus, warum es diese Verluste gab. Zum einen der sogenannte Carry Trade, und zwar kann man sich das so vorstellen, viele Investoren haben sich Geld in der japanischen Währung Yen geliehen, weil da die Zinsen so gering waren. Und das Geld haben sie dann genommen, um an den US-Aktienmärkten, allen voran an der Nasdaq, zu investieren, um dort vom KI-Hype zu profitieren. Jetzt hat die japanische Notenbank letzte Woche aber ihre Zinsen angehoben und deshalb haben die Anleger jetzt ihre US-Aktien verkauft, weil diese Strategie unattraktiver wurde. Der zweite Grund für die Abverkäufe ist die Angst der Anleger vor einer Rezession. Die wurde ja am Freitag besonders groß, nachdem die Arbeitsmarktdaten deutlich schlechter ausfielen als gedacht. Und abgesehen davon zogen auch Apple und Nvidia die Märkte nach unten. Apple, nachdem bekannt wurde, dass sich Warren Buffett von 50% seiner Anteile getrennt hatte. Und Nvidia, weil es Berichte über einen Designfehler der KI-Chips gibt, die die Produktion verzögern könnten. Und man darf bei all dem auch nicht vergessen, dass bei solchen Abverkäufen auch häufig eine kollektive Panik ausbricht und viele Anleger dann einfach grundlos verkaufen, einfach weil gefühlt alle verkaufen. Meines Erachtens ist die Panik aber etwas überzogen. Von einer Rezession kann wirklich nicht die Rede sein. Das haben auch die guten Wirtschaftsdaten aus dem Dienstleistungssektor gestern gezeigt. Und auch im vorbörslichen Handel griffen die Schnäppchenjäger schon wieder zu. Aktuell liegen die Futures der großen Indizes deutlich im Plus.
Jetzt werden ja Stimmen laut, die da sagen, dass die Notenbank eine Notfallzinssenkung unverzüglich einleiten soll und das vielleicht sogar tut. Ist das also Wunschdenken, Anne, oder könnte es so kommen?
Aktuell würde ich sagen, ist es eher Wunschdenken bzw. der Versuch der Notenbank, die Gemüter zu beruhigen. Die Forderung nach einer Notsenkung kam zum Beispiel vom Wharton-Professor Jeremy Siegel. Er will, dass die Fed die Zinsen sofort um 75 Basispunkte senkt und dann im regulären September-Meeting nochmal um 75 Punkte. Die Zinsen dürften aktuell nur bei maximal 4% liegen, findet er, also 1,5 Prozentpunkte unter dem aktuellen Niveau. Daraufhin hieß es dann vom Notenbankpräsident von Chicago, dass, falls die Wirtschaftslage es nötig mache, die Fed eingreifen würde. Was genau das heißt, das sagte er aber nicht. So eine Notfallsenkung hatte es in der Vergangenheit auch schon mal gegeben, zum Beispiel in 2001. Also komplett undenkbar ist es nicht. Ich denke aber nicht, dass es dazu kommen wird. Dazu ist die Wirtschaft nach wie vor einfach echt stark. Was aber jetzt definitiv sicher ist, ist, dass es im September die erste Senkung geben wird.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass sich Deutschlands berühmtestes Augenpaar für immer geschlossen hat. Sie wissen, von welchen Augen ich spreche. Den Augen aus dem Vorspann des ARD-Tatort. Die Krimi-Tradition am Sonntagabend seit 1970. Im Vorspann sind ganz am Anfang kurz die Augen von Horst Lettenmeier zu sehen. Der war, als die Serie geplant war, ein hoffnungsvoller Jungschauspieler und wurde vom Bayerischen Rundfunk gefragt, ob er nicht bei einem Vorspann für so eine neue Krimiserie einfach mitmachen wolle. Immerhin, Geld gab es auch, 400 D-Mark für das Abfilmen seiner Augen. Und naja, einmal musste er später noch vor die Kamera, um über glänzendem Asphalt auf einer Rollbahn des ehemaligen Flughafens München-Riem zu rennen. Fertig war die Laube oder besser gesagt der Vorspann. Lettenmeier bekam seine 400 D-Mark, ohne zu wissen, dass dieser kleine Filmeinstieg Kultstatus erreichen sollte und jahrzehntelang, ja bis heute, am Sonntagabend in der ARD zum Tatort ausgestrahlt wird. Die Schauspielerkarriere des Horst Lettenmeier war allerdings dann auch bald schon beendet. Er hatte noch Jobs als Synchronsprecher. Er war zum Beispiel der Ameisenoberst in der Serie Biene Maja.
Sind Sie eben geflogen, meine Verehrteste, oder nicht?
Ja, aber wie sollte ich denn?
Natürlich bin ich Ihnen dafür dankbar, dass Sie einen meiner Leute gerettet haben, verstehen Sie. Aber wir Ameisen haben strenge Regeln, an die wir uns halten müssen. Hätte der Kleine sich daran gehalten, wäre er auch nicht in das Loch gefallen.
Und die Tatort-Familie bedankte sich bei ihm auch noch einmal mit einem Gastauftritt in einem Schimanski-Tatort in den 80ern, wo er einen Gewerkschaftsführer spielte, der um die üppig ausgestattete Streikkasse gebracht wird.
Moment. 538.473 Mark plus 4.700 Mark in Fremdwährung.
Mensch, Günther!
Die kann ich jetzt auch gut brauchen.
Da hatte Lettenmeier schon längst umgesattelt, beruflich und wahrscheinlich ähnlich gut Umsatz gemacht, wie hier gerade gehört. Er studierte zwischenzeitlich nämlich Elektrotechnik und gründete einen eigenen Betrieb für Beleuchtungstechnik. Das war auf jeden Fall rentabler als seine Schauspielkunst. Damit wurde er nämlich dann zum Weltmarktführer für Gemäldeleuchten. Sogar die britische Queen zählte zu seinen Kunden. Die Ölgemälde auf dem schottischen Schloss Balmoral beispielsweise werden von den Leuchten von Lettenmeier ausgeleuchtet. Wie jetzt aus seinem Familienkreis bekannt wurde, ist Horst Lettenmeier zu Hause friedlich entschlafen, im Alter von 82 Jahren. Aber spätestens kommenden Sonntag wird ein Wunder geschehen. Er wird seine Augen für uns wieder öffnen. So wie in den vergangenen 54 Jahren auch.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man mit einem Sieg bei Olympia so richtig ausgesorgt haben kann, so wie der Philippine Carlos Julo. Der holte im Turnen gerade gleich zweimal den ersten Platz. Die ersten beiden Goldmedaillen für die Philippinen in der Geschichte von Olympia überhaupt. Einmal im Bodenturnen und dann auch noch Gold im Sprung. Die wenigen angereisten Fans aus den Philippinen waren angesichts dessen völlig aus dem Häuschen.
It means a lot. It's a national pride for us. This is the second gold medal for the Philippines in its 100 years participating in the modern Olympics. So this is truly, truly special for the Philippines.
Deutsche Olympiasieger bekommen von der Sporthilfe für eine Goldmedaille 20.000 Euro. Verglichen damit sahnt Carlos Julo jetzt so richtig ab. Für seine Medaillen bekommt er nämlich zu Hause als Dankeschön vom Staat 100.000 Dollar. Immerhin. Aber weil das ganze Land gerade im kompletten Ausnahmezustand ob dieses historischen Triumphes ist, wird er mit Geschenken aus der Privatwirtschaft nur so überhäuft. Von einem Immobilienentwickler bekommt er eine 3-Zimmer-Wohnung in Manila geschenkt. Ist doch nicht schlecht. Ein Hochzeitsfotograf hat ihm kostenlos seine Dienste offeriert, und zwar für alle Hochzeiten, die da noch kommen mögen. Ein philippinisches Unternehmen schenkt ihm lebenslang einen Vorrat an Handyhüllen. Ist doch Wahnsinn. Und das Beste, eine Restaurantkette hat Carlos Julo freie Kost auf Lebenszeit geschenkt. Die Lokale, die im ganzen Land zu finden sind, haben sich auf Macaroni mit Käse spezialisiert. Der Mann hat also ausgesorgt. Er kann umsonst wohnen, telefonieren und bis ins hohe Alter gratis Macaroni und Käse essen. Ein italienischer Traum auf den Philippinen.
Miss Mary giunse a Napoli, venendo dall'America. Per imparare tutte le canzoni, ma quando canta, che confusione!
Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Hey Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, no, 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 non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma hey Mambo, no, non è tarantella, hey Mambo, non voglio mozzarella, no, 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 Mambo Italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà, oh, hey compa, gridava il giorno tutto spiano, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo, lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto hey Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, no, 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 la storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo, italiano.